Das geschah vor genau 75 Jahren und 4 Tagen. Es war einer der dunkelsten Tage in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Es war der Tag, an dem die japanische Kriegsflotte die US-Basis Pearl Harbor auf Hawaii überraschte. In nur 2 Stunden zerstörten hunderte japanische Flugzeuge, etwa 200 US-Flieger, beschädigten und versenkten 8 Kriegsschiffe und töteten 2.400 Amerikaner und ließen mehrere hunderte verwundet zurück. Nun, was für ein schrecklicher Angriff auf diese Basis in Hawaii. Das Schlimmste ist, diese US-Basis auf Hawaii wurde völlig überrascht. Die Munitionsschränke waren verschlossen. Die Kanonen waren unbesetzt und die Kampfflugzeuge waren alle am Boden und geparkt. Und was mich einfach überwältigt, diese Amerikaner, die auf den Radar geschaut haben, sie haben auch Flugzeuge gesehen, aber sie haben sie fälschlicherweise für amerikanische Flugzeuge gehalten. Und so gab es keine Warnung, es gab keine Vorbereitung, es gab keine Verteidigung. Nun stell dir vor, du bist einer von diesen Soldaten und du wirst jetzt an diesem Morgen geweckt von Explosionen. Und der Alarm geht an und dann diese Durchsage, Luftüberfall, Pearl Harbor, das ist keine Übung. So wurden diese Menschen in den Kampf geworfen, sie waren völlig unvorbereitet, überrascht. Und so, solche Angriffe gab es immer wieder in der Geschichte. Der Feind schlägt zu, wenn der Gegner unvorbereitet ist. Er schlägt zu, wenn der Gegner unbewaffnet ist. Und dasselbe geschieht auch in deinem Leben. Ich spreche jetzt nicht zu euch als Soldaten und preist den Herrn, viele von uns, die meisten von uns werden auch keine Erinnerung an einen Krieg haben oder im Krieg kämpfen. Aber ich spreche zu euch allen und schließe mich ein als Christen, weil wir stehen in einem geistlichen Kampf. Nicht in einem körperlichen Kampf, in einem geistlichen Krieg. Und der Feind ist Satan und dein Kommandeur ist Gott. Satan will, dass du sündigst. Und Gott will, dass du das Richtige tust. Satan will, dass du zerstört wirst. Und er braucht gar nicht dir persönlich zu erscheinen. Ihr wisst das. Satan braucht dich nur dazu zu bringen, dass du sündigst. Weil Sünde zerstört dich selbst. Aber Gott will, dass du aufgebaut wirst, dass du stark wirst, dass du nicht sündigst. Satan will, dass du so unvorbereitet wie möglich bist, aber Gott will, dass du vorbereitet bist. Und er spricht zu dir heute Morgen, sei vorbereitet in diesem Kampf gegen die Sünde. Und die Frage ist, bist du jetzt, gerade in diesem Moment, 11.07 Uhr, bist du heute vorbereitet auf den Kampf gegen deine Sünde? Nun, die Bibel zeigt uns, was die stärkste Waffe ist. Die stärkste Waffe ist nicht ein Schwert oder eine Pistole, sondern deine Gesinnung, deine Gedanken. Das ist unsere stärkste Waffe gegen die Sünde. Und unsere Gesinnung ist entscheidend, ob wir sündigen oder wir das Richtige tun. Und so, ja, was ist eigentlich meine Absicht heute Morgen? Heute Morgen will ich, dass du Rechtschaffenheit wählst. Mir ist es nicht egal, wie du in deinem Kampf gegen die Sünde aussiehst. Ich will, dass du das Richtige tust, dass du dich nicht selbst zerstörst, sondern dass du Gott folgst. Ich will, dass du Rechtschaffenheit wählst. Und darum wollen wir uns heute Morgen motivieren. Wir kommen alle als Team zusammen. Wir wollen uns gegenseitig motivieren. Und darum heute Morgen geht es um 5 Motivationen. 5 Motivationen, Rechtschaffenheit zu wählen. Statt der Sünde. Und zwar egal, was es kostet. Ja, schlagt eure Bibeln auf bei 1. Petrus 4. Wie ich schon sagte, da kommt unsere Predigt her. 1. Petrus 4. Und während ihr dorthin geht, kurz die Wiederholung, wo sind wir eigentlich hier in diesem Brief? Nun, dieser Brief wurde entweder kurz vor oder kurz nach dem Brand in Rom 64 nach Christus geschrieben. Das heißt, in dieser Zeit, wo die Christen zum ersten Mal staatlich verfolgt wurden durch den Kaiser Nero damals. Und in dieser Zeit waren die Christen nicht mehr so beliebt, um es vorsichtig auszudrücken, in der Gesellschaft, in dieser römischen, griechischen Kultur. Und Petrus schreibt, wenn wir das uns am Anfang anschauen, an die Fremdlinge in der Zerstreuung, dann zählt er einige Provinzen auf. Das sind Provinzen in der Gebiet von Kleinasien. Nun, heute werdet ihr keinen Kleinasien mehr finden. Kleinasien ist die heutige Türkei, also ein ziemlich großes Gebiet, zu dem er schreibt, an verschiedene Gemeinden. Nicht an eine Gemeinde, sondern an die ganzen Gläubigen in Kleinasien. Und diese Gläubigen, die hatten unzählige Möglichkeiten, der Sünde nachzugehen. Ja, nur ein wenig nachforschen über die griechisch-römische Kultur zeigt sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu unserer heutigen Zeit. Damals haben die Menschen Vergnügungen und Wohlfühlen angebetet, Wellness. Sie haben geschlemmt und sich vollgestopft bei Banketten. Sie haben sich mit Alkohol berauscht bei Partys. Sie haben sich belustigt im Theater, entspannt in Bädern und der Unzucht hingegeben in Bordellen. Und wenn ich das, während ich das aufzähle, merkt ihr, hey, das könnte heute sein. Das ist unsere Zeit, oder? Und so haben diese Gläubigen genau dieselben Versuchungen erlebt. Aber sie haben sind nicht diesen Weg gegangen. Denn Petrus sagt, sie sind Fremdlinge. Sie sind irgendwie anders in dieser Gesellschaft, damals vor 2000 Jahren. Und wenn wir den Brief lesen, dann sehen wir, dass sie wirklich anders gelebt haben. Ja, sie waren ein lebender Anstoß. Sie wurden verfolgt. Wir sehen das in verschiedenen Versen. Sie waren, sie führten einfach einen guten Wandel unter den Heiden. Und trotzdem wurden sie verlästert. Obwohl sie Christen waren und das Gute taten, wurden sie wie Verbrecher verlästert. Solche, die Böses tun. Sie haben an Christus geglaubt, aber sie litten für den Namen Jesu. Und Petrus schreibt diesen Brief, um sie zu ermutigen. Hey, ihr seid auf dem richtigen Weg. Wenn euch auch alle verlästern, ihr seid auf dem richtigen Weg. Ihr glaubt an Christus. Macht weiter so. Und sie sollten zuversichtlich sein. Und jetzt kommen wir schon langsam zu unserem Text. Vor einem Jahr haben wir uns ja in Kapitel 3 noch Verse angeschaut. Kapitel 3, Vers 13 bis 17 geht es darum, hey, ihr Christen, ihr müsst zuversichtlich sein. Habt Zuversicht. Und Vers 18 bis 22 zeigt, warum diese Zuversicht? Ihr erinnert euch vielleicht noch dunkel an den Triumph Christi. Das ist unsere Zuversicht. Wir sind auf der Siegerseite, weil Christus gesiegt hat. Sein Triumph wurde ausgeführt, angekündigt, angewendet und anerkannt vom Vater. Der Triumph Christi in Versen 18 bis 22. Und jetzt kommen wir zu Kapitel 4. Und die Gläubigen stehen immer noch in der Versuchung, wie wir heute. Ja, Christus hat gesiegt, er ist gestorben, er ist auferstanden, aber das ändert nichts jetzt unbedingt, das macht nicht entfernt nicht unseren Kampf gegen die Sünde. Wir kämpfen immer noch gegen die Sünde, ihr kennt das aus der letzten Woche. Und deswegen brauchen wir diese Motivation, um das Richtige zu wählen, Rechtschaffenheit zu wählen, denn die Sünde zerstört. Ja, nicht die Atombombe ist das Zerstörerischste auf dieser Erde, sondern Sünde. Der Puritaner Thomas Watson, den ich gerade lese, der führt eine sehr detaillierte Liste der Sünde auf, schreckliche Eigenschaften. Er sagt zum Beispiel, Sünde verunreinigt. Sünde betrübt Gottes Geist. Sünde beleidigt Gottes Majestät. Sünde tritt Gottes Freundlichkeit mit Füßen. Sünde beraubt uns der Ehre. Sünde vernichtet inneren Frieden. Sünde bewirkt alles zeitliche Übel. Sünde bringt ewige Verdammnis. Sünde ist das Objekt von Gottes Hass. Sünde ist Unvernunft, eine Seuche, großer Schmerz, Verwicklung alles Bösen. Sünde ist destilliertes Unheil. Sünde ist wie Schlangengift und Grabesgestank. Wer würde die Sünde wählen? Und doch, wir kennen das. So leicht fallen wir in Sünde. Und darum brauchen wir diese Motivation. Lass uns neu uns gemeinsam motivieren mit diesem Text. 1. Petrus 4, Verse 1 bis 6. 1. Petrus 4, 1 bis 6. Ich lese nach der Schlachterübersetzung. Gottes Wort sagt, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Es ist uns für genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens zugebracht haben, nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, den wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Und das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in diesem heillosen Schlamm. Darum lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und Toten zu richten. Denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden, dass sie gerichtet würden im Fleisch, den Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Also 5 Motivationen. Rechtschaffenheit statt Sünde zu wählen. Egal, was es kostet. Was ist die erste Motivation? Ich habe jetzt kein Gemeindeblatt, aber es sind ganz einfache Punkte. Die erste Motivation ist dein Befehlshaber. Vers 1, dein Befehlshaber. Also die erste Motivation ist nicht irgendeine Sache, sondern eine Person. Die Person unseres Herrn Jesus Christus. Und das ist schon die höchste Motivation überhaupt. Der Jesus hat demonstriert, wie man gegen Sünde kämpft. Er hat selbst keine Sünde gehabt, aber trotzdem hat er eine reale Versuchung gehabt. Er wurde sogar vom Satan versucht. Petrus verweist hier auf die vorangegangene Lektion. Seht ihr das in eurem Bibel? Da heißt es in Vers 1 da. Also er bezieht sich zurück. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat. Und so fasst er zusammen, was er in den Versen zuvor gesagt hat. Christus hat gelitten als der Gerechte für die Ungerechten. Und da können wir uns Stunden mit beschäftigen. Tun wir auch sehr gerne, uns zu erinnern an die realen Leiden unseres Herrn Jesus Christus auf der Erde. Im Fleisch bedeutet in einem sterblichen Körper, einem menschlichen Körper. Der Herr Jesus war wahrer Gott und wahrer Mensch und er hat in diesem Körper gelitten. Was hat er gelitten? Nun nicht nur das Kreuz, er wurde verachtet, geschlagen, verurteilt und an ein Kreuz gehängt. Und so wurde er gefoltert und starb als der Gerechte für die Ungerechten. Petrus betont hier, er litt als wahrer Mensch. Das war kein Geist oder so, das war ein wahrer Mensch. Und schließlich hat er triumphiert. Und dieses Vorbild des Herrn Jesus kommt jetzt mit einer Verpflichtung an uns. Also das Vorbild des Herrn kommt mit einer Verpflichtung, sagt Petrus. Wenn ihr seht, da ist es so, da Christus gelitten hat, so wappnet euch. Das ist die Verpflichtung an uns. Die Verpflichtung ist nicht, jetzt leide du auch für die Sünden der Welt, das können wir nicht. Nein, er sagt, so wappnet euch mit dieser Gesinnung. Und dieser Begriff wappnen ist hier, ihr versteht das, ein militärischer Begriff für einen Fußsoldaten, der sich mit den passenden Waffen ausrüstet. Und hier geht es nicht um, dass wir alle eine Pistole zu Hause haben müssen, sondern dass wir uns geistlich, für den geistlichen Kampf wappnen müssen. Interessant, auch hier im Griechischen heißt es, wird es extra betont, wappnet ihr euch, wappnet ihr euch selbst. Das heißt, wer ist verantwortlich, dass wir gerüstet sind für den Kampf? Wir selbst. Ja, stellt euch vor, ist ein Soldat im Krieg auf dem Feld und der Kommandant sieht ihn und sagt, wo ist dein Gewehr? Wo ist dein Helm? Hat er gesagt, nein, du hast es mir nicht angezogen, du hast es mir nicht gegeben. Da stand alles in deinem Schrank. Und so verstehen wir, als Soldaten müssen wir uns selbst wappnen. Die Waffen bekommen wir vom Herrn, aber wappnen müssen wir uns immer noch selbst. Und die Frage ist, womit? Und schaut euren Text, da steht es, mit derselben Gesinnung. Aha, welche Gesinnung? Die Gesinnung des Herrn Jesus Christus. Und so fragen wir uns, was ist die Gesinnung Jesu Christi? Was waren seine Gedanken? Und auch das sehen wir hier im 1. Petrus. Geht mal zu 1. Petrus Kapitel 2. Ich muss gar nicht umblättern hier in meiner Bibel. 2, Vers 21 bis 23. Da spricht es ja gerade von den Leiden des Herrn Jesus. Dass wie er uns für uns gelitten hat und sein Vorbild hinterlassen hat. Und da wird hier zitiert aus dem Alten Testament. Vers 22. Er, seht ihr das? Er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Also wenn ich euch frage, was waren die Gedanken des Herrn, als er gelitten hat? Wie würdet ihr antworten? Nun, war er rachsüchtig? Waren seine Gedanken voller Kraftausdrücke gegen seine Peiniger? Hat er gesagt, warum ich? Ich bin jetzt völlig alleine hier. Wie kommt das? Nein, er hat nicht geschmäht. Er hat gesagt, ich werde nicht schmähen. Ich werde nicht drohen. Ich werde nicht mich der Rache hingeben oder sündigen Zorn. Und er hat gesagt, ich werde es dem übergeben, der gerecht richtet. Gott ist gerecht. Ich vertraue auf Gott. Ich gebe mich Gott hin. Also in einem Satz zusammengefasst, was war Jesu Christi Gesinnung? Lieber leiden als sündigen. Lieber leiden als meine Rechtschaffenheit aufgeben. Und jetzt können wir davon lernen. Und so macht auch Petrus weiter. Er beschreibt jetzt einen Gläubigen, so einen Gläubigen wie du und ich, die diese Gesinnung anziehen. Wir schauen uns jetzt einen gewappneten Soldaten an. Hier im zweiten Teil von Vers 1. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Wer im Fleisch gelitten hat, genauso wie der Herr Jesus, jemand, der im menschlichen Körper leidet, also in diesem Leben. Jemand, der in diesem Leben leidet. Und wir kennen vieles Leid auf der Welt. Aber es ist nicht automatisch alles Leid gemeint. Petrus schreibt hier nicht von allen Menschen im Krankenhaus, die leiden. Oder allen Menschen, die in Kriegsregionen leiden. Er beschreibt ein bestimmtes Leiden. Ein Leiden, das dem Vorbild des Herrn folgt. Nämlich das Leiden für Gerechtigkeit. Versteht ihr? Er sagt, Christus hat gelitten. Christus hat nicht im Krankenhaus gelitten oder im Krieg. Er hat als Gerechter gelitten. Und jetzt spricht er von dem Gläubigen, der leidet. Darum ist es verständlich, dass er das Leiden für Gerechtigkeit meint. Ungerechtes Leiden. Leiden als Christ. Und jetzt achtet mal auf das Verb hier. Wann hat er gelitten? In der Zukunft, jetzt? Wer im Fleisch gelitten hat, in der Vergangenheit. Jemand, der in der Vergangenheit für Gerechtigkeit gelitten hat. Okay, das heißt nicht, dass dieser Mensch jetzt schon tot ist. Das heißt nicht, dass das Leben vorbei ist. Das heißt einfach, dieser Mensch ist erfolgreich durch das Leiden hindurchgegangen. Er hat in der Vergangenheit gelitten für Gerechtigkeit. Und dann sagt es hier, dieser Christ, was hat er gemacht? Er hat mit der Sünde abgeschlossen. In anderen Worten, er hat gesagt, ich bin damit durch. Ich habe die Sünde an den Nagel gehängt. Das ist vorbei. Er hat mit der Sünde abgeschlossen, denn diese Zeitform zeigt einen definitiven Schnitt. Das bedeutet hier, dass er seine sündigen Taten und Handlungen aufgegeben hat. Was ist Petrus' Punkt? Wir müssen einfach entschlossen sein im Kampf gegen die Sünde. Und jetzt die Frage, wie zeigt sich das? Wie zeigt sich das, dass du entschlossen bist im Kampf gegen die Sünde? Wie zeigt sich das, dass wir sagen, okay, mein altes Leben mit den Sünden, das lasse ich hinter mir. Woran siehst du das? Woran erkennst du das? Ihr solltet jetzt die Frage wissen. Daran, dass du bereit bist, für Gerechtigkeit zu leiden. Und ja, für uns ist das, ich weiß, es ist einfach schwer, weil wir so ein bisschen, nicht ein bisschen, wir sind entfernt von dieser Zeit. Aber damals haben die Christen real gelitten. Sie wurden verlästert, sie wurden verfolgt. Sie wurden wie der Abschaum der Gesellschaft behandelt. Und wenn man sich entschloss, Christ zu werden, dann entschloss man sich gleichzeitig für eine Karriere des Leidens. Und ein Beispiel, zum Beispiel Länder mit Verfolgung, zum Beispiel der Iran, von dem ich gelesen habe. Dort wird die Bekehrung zu Christus als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit gesehen. Das heißt, wenn du dich bekehrst in dem Iran, bist du automatisch ein Feind des Staates, ein Feind der Gesellschaft. Und so folgt das Leiden, wenn du plötzlich ein verwandeltes Leben hast. Das heißt, du weißt genau, wenn ich mich jetzt entscheide, die Sünde hinter mich zu lassen und hinter mir zu lassen und Christ zu werden, dann werde ich leiden. Aber genau dieses Leiden zeigt, dass es ein Mensch ernst meint, dass er jetzt entschlossen ist, Christus nachzufolgen. Ja, ich hoffe, diese vielen Worte haben das deutlich gemacht, worum es Petrus hier geht. Wir müssen dem Vorbild nachfolgen, dem Herrn Jesus. Der Jesus musste zwar nie mit Sünde abschließen, denn er hatte keine Sünde. Aber trotzdem war er in dieser Versuchung und sagte, nein, ich werde lieber leiden, als meine Rechtschaffenheit aufgeben. Ich werde die Wahrheit sagen, ich bin Gottes Sohn. Und dafür wird er von den Juden gehasst und von den Römern verurteilt. Er hat nicht gelogen. Er hat die Rechtschaffenheit behalten. Warum? Weil er vollkommene Abscheu vor der Sünde hatte. Und so schritt er erfolgreich durch das Leiden. Nun kommen wir zu uns. Diese erste Motivation, die spricht uns alle an. Die Frage ist, wie entschlossen bist du, deine Rechtschaffenheit zu behalten? Wie viel ist es dir wert, nicht zu sündigen, sondern das Richtige zu tun? Wie viele Euros ist dir das wert? Oder wie viele unzüchtige Blicke? Wie viele vergängliche Glücksmomente? Wie viel Anerkennung? Für wie viel gibst du deine Rechtschaffenheit auf? Für deinen Jesus war es klar. Nichts. Nichts. Nichts bringt mich dazu, meine Rechtschaffenheit aufzugeben. Die Frage ist, ist das unsere Gesinnung? Ist das deine Gesinnung? Egal, was es kostet, ich werde nicht sündigen. Darum verhärte dich darauf, standhaft zu bleiben und Rechtschaffenheit zu wählen. Ja, das war die erste Motivation, die es schon in sich hatte. Jetzt kommt die zweite. Was ist deine zweite Motivation? Hier in Vers 2, deine Bestimmung. Deine Bestimmung. Ja, wir sind jetzt, folgen dem Befehlshaber, wir haben unser sündiges Leben hinter uns gelassen. Und jetzt, was ist jetzt unsere Bestimmung in unserem neuen Leben? Petrus macht es so wunderbar deutlich, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Und ihr erkennt es schon hier in dem Text, oder? Dass er von zwei Dingen spricht. Eine Sache, die wir verwerfen und eine, die wir wählen. Was ist das, was wir verwerfen? Die Lüste der Menschen. Lüste der Menschen, das ist die Absicht. Und er sagt, ich spreche hier so von der verbleibenden Zeit, ja. In anderen Worten, es ist gar nicht so lange. Es ist nur eine kurze Zeit. Es ist nur das, was noch übrig bleibt von deinem Leben. Unser Leben ist so kurzlebig, so schnell vorbei. Diese kurze Zeit muss genutzt werden. Du musst verwerfen die Lüste der Menschen. Ja, Lüste an sich ist eigentlich kein schlechtes Wort. Es kann auch ein gutes Verlangen bezeichnen, aber hier sind es die Lüste der Menschen. Damit meint Petrus die Lüste der ungläubigen Menschen. Die Begierden, die Verlangen, die einfach Menschen haben, die nicht an Gott glauben. Und Beispiele, die fallen uns zu Genüge ein, einfach alle möglichen gottlosen, bösen und sündige Begierden. Das ist nicht unsere Bestimmung. Unsere Bestimmung ist nicht einfach zu tun, was unser sündiges Fleisch will, uns dem hinzugeben. Denn das Schreckliche ist doch, dass unerlöste Menschen, wir waren alle solche, wir wurden kontrolliert von diesen Begierden. Wir konnten gar nicht Nein sagen. Wir haben einfach das getan, was wir wollten. Unser Verlangen hat uns einfach zur Sünde geführt. Und wir sind so dankbar, oder? Denn wir sind jetzt nicht mehr kontrolliert. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Der Jesus sagt das einmal, wer die Sünde tut, der ist der Sklave der Sünde. Und ihr kennt sicher das Lied O Gnade Gottes oder Amazing Grace. Wer kennt das Lied Amazing Grace? Und dann wisst ihr, wer das geschrieben hat? John Newton. John Newton war selbst einmal Sklave in Afrika. Ich habe das gelesen in einem Buch über das Thema Sklave. Und dort heißt es, dass er selbst einmal Sklave in Afrika war. Wo durch irgendwelche Umstände kam er dazu. Und er beschreibt, dass er nur auf einer Matte schlafen konnte. Sein Kopfkissen war ein Balken aus Holz. Und er hungerte und er war auch noch krank. Und dann kam seine Herrin rein, nicht um ihm Nahrung zu geben, aufzubauen, sondern um ihn zu beschimpfen. Er wurde krank, hungernd, beschimpft, verachtet. Aber sein Vater weit weg, drängte diese Schifffahrtsleute, ihn zu suchen. Und so kam es dazu, dass sie ihn fanden. Und er wurde nach 15 Monate befreit aus der Sklaverei. Endlich frei! Er hat vielleicht noch in seinen Träumen diese Herrin reinkommen sehen in sein Zimmer. Und es war vorbei, das war hinter ihm. Genauso ist es mit uns. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde. Das ist vorbei. Wir müssen dem nicht mehr folgen. Was ist unsere Bestimmung? Der Wille Gottes. Das ist so toll, im Griechischen ist hier, Lüste sind, es steht in der Mehrzahl und Wille ist in der Einzahl. Das heißt, in anderen Worten, in der Welt findest du alle möglichen Lüste und Begierden. Aber du findest einen unveränderlichen Willen Gottes. Der Wille Gottes verändert sich nicht. Es ist ein Wille Gottes. Er ist beständig. Wie die unbeständigen Wellen der Begierden und Vergnügungen sich immer wandeln, so ist Gottes Wille unveränderlich und fest und ein Fels. Du fragst dich vielleicht, okay, ich soll für den Willen Gottes leben, aber woher weiß ich, was der Wille Gottes ist? Und das ist so wunderbar, wenn ihr hier einmal in Kapitel 2 schaut, Kapitel 2, Vers 17, drückt uns aus, was der Wille Gottes ist. Es ist unglaublich, wie die Bibel immer wieder die Dinge so wunderbar zusammenfasst. Schaut mal hier. Er sagt, erweist jedermann Achtung, liebt die Bruderschaft, fürchtet Gott, ehrt den König. Also wenn du wissen willst, was ist der Wille Gottes, schau einfach diesen Vers an. Erweist jedermann Achtung. Ja, wir sollen einander lieben, achten und ehren, egal auf wen wir treffen. Liebt die Bruderschaft. Wir sollen unsere Geschwister lieben in der Gemeinde. Das ist unsere Bestimmung. Wir sollen Gott fürchten und ehren. Wir sollen absoluten Respekt und Anbetung Gott bringen. Und fürchtet oder ehrt den König. Wir sollen uns der Regierung unterordnen. So perfekt zusammengefasst, was der Wille Gottes ist. Und das ist unsere Bestimmung. Der Wille Gottes. So ein schönes Beispiel ist Georg Müller. Habt sicher von ihm gehört. Er war ein Teenager. Ja, wie manche von euch. Ein genusssüchtiger Teenager aber. Er betrank sich an dem Tag, als seine Mutter starb. Er lebte ein ausschweifendes Leben. Und er bestahl seinen Vater. Und dann war er schon mit 16 Jahren im Gefängnis. Ja, Georg Müller war mit 16 Jahren im Gefängnis. Und dann wurde er gerettet. Und er gab sein Leben dem Willen Gottes hin. Ja, er verwarf die Lüste der Welt, der Menschen und gab sich dem Willen Gottes hin. Und dann wurde er ein Evangelist. Und er gab sich für ein Projekt hin, für das Waisenhaus. Und er sagte dann einmal, hier in einem Zitat, es gab einen Tag, an dem ich starb. Gänzlich starb. Ich starb Georg Müller, seinen Meinungen, seinen Liebhabereien, seinem Geschmack und Willen. Ich starb der Welt, ihrem Beifall oder ihrer Kritik. Ich starb sogar dem Beifall oder Tadel der Brüder und Freunde. Und seit dieser Zeit habe ich nach nichts mehr gestrebt, als dass Gott mein Tun billigt. In anderen Worten, ich will Gottes Willen tun. Und alles andere ist mir egal. Ich bin tot, meinen früheren Wünschen und Begierden. Die Frage ist, trifft es auch auf dich zu? An wem oder was bist du hingegeben in deinem Leben? Und ich frage mich auch selbst, wie unterscheidet sich mein Leben von Ungläubigen? Was ist der Unterschied? Kann man etwas sehen? Kann man sehen, dass du und ich, dass wir nicht mehr den Lüsten der Menschen leben, sondern dem Willen Gottes? Also unsere Bestimmung ist eine weitere Motivation, nicht die Sünde zu wählen, stattdessen Gerechtigkeit, Rechtschaffenheit zu wählen. Also, das erste war unser Befehlshaber, unsere Bestimmung. Die dritte Motivation finden wir in Vers 3. Das ist deine Bekehrung. Deine Bekehrung. Wir haben schon gesehen, Petrus erinnert uns an unser altes Leben in Sklaverei der Sünde und jetzt unser neues Leben, nachdem wir uns bekehrt haben, unsere Bekehrung. Und hier im deutschen Text heißt es, denn es ist für uns genug. Also eine weitere Begründung, diese Gesinnung Christi zu haben. Aber im Griechischen beginnt der Vers so. Genug. Genug. Du hattest genug von der Sünde. Du bist 50 Jahre alt, du hast genug gesündigt. Du bist 30 Jahre alt, du hast genug gesündigt. Du bist 15 Jahre alt, du hattest schon genug Sünde in deinem Leben. Zu jedem Zeitpunkt haben wir genug gesündigt. Wir haben genug davon. Und das macht Petrus deutlich. Er sagt, wir haben es lange genug gemacht. Er sagt hier, dann ist es für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben. Die Heiden sind Ungläubige um sie herum. Und dann sagt er, dass sie ihr Leben damit zugebracht haben. Das bedeutet hier, etwas für sein eigenes Interesse zu erreichen. Also das ist wirklich etwas, was man verfolgt, ein Ziel, das man verfolgt. Eigene selbstsüchtige Ziele. Und Petrus sagt, du hast dieses Art von Leben gelebt. Manche länger, manche kürzer. Aber wir alle haben dieses Leben gelebt. Und dann sagt es hier im Text, indem wir uns gehen ließen. Und sich gehen lassen ist hier nicht die beste Übersetzung. Wörtlich bedeutet das hier etwas bewusst und selbst auszuführen. Wörtlich bedeutet das Wort reisen etwas, das man bewusst und selbst tut. Also bildlich hier für den Lebensweg. Vielleicht hat jemand von euch die Luther-Übersetzung, die Luther 2017 sagt, als ihr ein Leben führtet. Oder die Elberfelder 2006 sagt, als ihr wandeltet. Und beide Übersetzungen sind besser, weil sie drücken aus, dass es nicht so passiv an uns geschieht, sondern wir selbst. Wir haben uns dafür entschieden, dieses Leben zu leben. Als wir dieses Leben führten. Das ist wie wenn du ein Navi hast und du gibst irgendein Ziel ein. Ziel, einfach größter Genuss im Leben. Ja, dieses Ziel hatten wir alle im Leben in unserem Navi eingegeben und die Route führt uns über Sünde, über Rausch, Unzucht, liste die Sünden auf. Das war, was wir getan haben. Wir haben ein Ziel gehabt in unserem Lebensweg. Und Petrus erinnert die Gläubigen daran, die dieses Leben hinter sich haben. Und er sagt, euer Leben in diesen Sünden war intensiv genug. Es war ausreichend intensiv genug. Und so gibt er hier eine Liste der schlimmsten Beispiele. Und ihr seht diese Liste hier, die mit Ausschweifungen beginnen. Die ersten beiden beschreiben sexuelle Verirrungen. Ausschweifung ist einfach Mangel an Selbstbeherrschung und führt zu schamlosem Verhalten. Begierden können alle bösartigen Verlangen sein, aber hier wohl auch vor allem sexuelle Begierden und darüber hinaus. Die nächsten drei Worte, Trunksucht, Belustigung und Trinkgelagen, das sind Partys, die vom Alkohol angetrieben werden. Trunksucht, wörtlich bis zum Überlaufen mit Wein getränkt. Belustigung, das beschreibt eine Parade nach einem Bankett, das man für heidnische Götzen veranstaltet hat. Und dann Trinkgelage, einfach exzessive Menschenversammlungen, wo es einfach drunter und drüber geht, durch den Alkohol. Und schließlich frevelhafter Götzendienst. Ja, das Dinge, wo wir denken, passiert heute genauso. Oder deswegen kommen Leute überhaupt nach Berlin. Oder gerade die jetzigen Weihnachtsfeiern sind mehr oder weniger auch davon geprägt. Und das Letzte ist frevelhafter Götzendienst. Ja, diese Menschen haben sich den Götzen hingegeben. Mit allem, was dazugehörte. Natürlich fanden diese Götzen auch sexuelle Sünden cool oder Trunksucht. Aber in Gottes Augen ist es frevelhaft, es ist gesetzlos vor Gott. Das Interessante ist, das war nicht illegal in dieser Gesellschaft. Petrus beschreibt hier nicht Dinge, die die Menschen damals verurteilt haben. Das war normal, das war nicht illegal. Das war Teil von sozialen und religiösen Veranstaltungen. Das war akzeptiert und normal. Und jetzt versteht ihr auch, warum das so schwierig war für die Gläubigen damals. Weil wenn sie einfach nur Gemeinschaft hatten mit anderen Ungläubigen, waren sie dem ausgesetzt und konfrontiert. Früher haben sie noch darin gelebt, aber jetzt nicht mehr. Und so kennen wir dasselbe Problem, ja, dass wir mit Ungläubigen Umgang haben, die diesen Dingen hinterherlaufen. Aber was Petrus sehr betont, ist die Bekehrung. Das ist vergangen. Er sagt, es ist vorbei. Und er macht es auf drei Arten. Er sagt, zum einen spricht er von der vergangenen Zeit. Also die Zeit ist vergangen. Und all diese Verben ist eine Zeitform, die zeigt, dass das abgeschlossen ist in der Vergangenheit. Diese Zeit ist vergangen, abgeschlossen. Dann sagt er, ihr habt diese Zeit zugebracht. Auch das ist in der Vergangenheit, abgeschlossene Vergangenheit. Dann sagt er, ihr ließt es euch gehen oder besser, ihr wandeltet, auch abgeschlossene Vergangenheit. Es ist vorbei, dreimal sagt er, vergangen, 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 vorbei. Euer Leben ist umgekrempelt, ihr habt euch bekehrt zu Christus. Und diese Bekehrung können wir nachvollziehen, hier im Brief. Ihr werdet es kennen, 1 Vers 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht mehr den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Ihr seid jetzt gehorsame Kinder. Ihr gehorcht jetzt Gott. Oder da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, zu ungeheuchelter Bruderliebe, 1 Vers 22. Und so beschreibt er ihr neues Leben. Ihr sündiges Leben ist wie ein abgeschlossenes Kapitel. Klappe zu. Ihr sündiges Leben ist wie ein altes Paar Schuhe in die Tonne, Mülltonne. Ja, ihr sündiges Leben ist wie ein altes Auto, abgegeben. Und so haben sie ihr Leben hinter sich gelassen. So wie wir bei der Taufe gern singen, niemals zurück. Niemals zurück, niemals zurück. Das ist, was Petrus hier zeigt. Eure Bekehrung ist eure Motivation, jetzt Rechtschaffenheit zu wählen. So, kommen wir zu uns. Ja, erinnere dich an die Sklaverei der Sünde. Petrus macht es hier, er sagt, er erinnert sie an diese Zeit. Er sagt nicht, denkt gar nicht daran, was ihr getan habt früher, denkt nicht daran. Er sagt, erinnert euch, was für eine schreckliche Zeit es war unter der Sklaverei der Sünde. Jetzt ist es vorbei, das ist vergangen für euch. Erinnere dich, wofür du gelebt hast. Und ich weiß, auf manche trifft es mehr oder weniger zu. Vielleicht hast du in denselben sexuellen Sünden gelebt oder in Trunksucht oder auch nicht. Aber wisst ihr, eins trifft auf uns alle zu, das Letzte. Frevelhafter Götzendienst. Wir alle waren Götzendiener. Wir alle haben für etwas gelebt, für etwas anderes als Gott. Das ist Götzendienst. Wir alle haben an einen Maßstab geglaubt, wo wir gut genug sind. An einen Gott, der sagt, du bist okay. Du kannst so bleiben. Wir alle haben nach Dingen verlangt, die Gott nicht will. Und wir alle wurden ärgerlich, wenn unser falsches Verlangen nicht gestillt wurde. Und so erkennen wir uns alle im Götzendienst. Und das ist unser altes Leben. Es ist jetzt ad acta gelebt. Wir haben den Schlussstrich gezogen. Und das nächste Mal, wenn du versucht wirst zu sündigen, denk daran, ich hatte genug. Ich hatte genug. Ich hatte genug Sünde. Ich brauche nicht noch mehr. Okay, was ist die vierte Motivation? Kommen wir schon zu Vers 4. Deine Beleidigung. Deine Beleidigung. Ein kurzer Vers, da heißt es, das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft. Wörtlich, in all diesen Umständen befremdet es sie. Die Gläubigen ordnen sich jetzt unter der Regierung. Eine gläubige Frau ordnet sich ihrem Mann unter. Der Mann sorgt sich um seine Frau, behandelt sie nicht wie ein Ding. Und das fällt auf. Ihr Leben ist umgekrempelt und das befremdet die Menschen um sie herum. Ja, sie sind irgendwie anders, sie sind so komisch. Sie lösen Befremdung aus und sind wie ein Fremdkörper in der Gesellschaft. Ihr kennt es, wenn ihr einen Splitter unter der Haut habt, ja, so ein Fremdkörper, weil ich habe mit Holz gearbeitet und ich habe diesen Splitter und obwohl der so klein ist, merkt man das und merkt, okay, da ist irgendwas. Und dann wird die Haut rot und eitert und dieser Fremdkörper muss raus. Und genauso sind wir Christen in der Gesellschaft. Ja, wir ecken an und wir erleben diese Gegenreaktion der Gesellschaft. Und die Gesellschaft möchte uns nicht unter der Haut haben. Und das ist der Grund ihrer Beleidigung. Dann sagt, heißt es hier, es befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Dass ihr nicht auf demselben Weg lauft. Und ich denke dabei immer in unserer Zeit an die S-Bahn-Station, wenn die S-Bahn mal ankommt. Und das war jetzt nicht, nein, das war jetzt nicht böse gemeint. Das war einfach, wenn die S-Bahn ankommt. Und eine S-Bahn-Station auf dem oberen Stockwerk und alle Leute kommen aus der S-Bahn raus, die Treppe runter und natürlich nehmen sie nicht die Hälfte der Treppe ein, sondern die ganze Breite. Und ihr versucht als einzelne Person hochzulaufen und keine Chance. Die ganze Treppe ist belegt. Und so sind die Ungläubigen. Sie alle laufen in einem Strom und es ist viel einfacher, sich umzudrehen, einfach mitzulaufen. Aber das eckt an, wenn wir im Weg stehen, wenn wir nicht mitlaufen in dem heillosen Schlamm. Und damit fasst Petrus alles zusammen, was er vorher gesagt hat. Alles, diese ganzen Sünden zusammen, ist ein heilloser Schlamm, ein Strom. Und damit beschreibt er ja, einen Wasserstrom, der auf ein Becken zukommt und einfach über das Becken hinübergeht. Zum Beispiel ein aus Fels geformtes Becken, eine Vertiefung, aber dieses Becken wird nicht nur gefüllt, sondern der Strom geht einfach drüber hinweg. So mitreißend ist dieser Strom. Ein Strom von Lastern und Zügellosigkeit, wie das verschwenderische Leben des verlorenen Sohnes. Ja, so ist dieser Strom. Und das fasst das ganze Bild zusammen. Diese Heiden, Ungläubigen, sind wie ein reißender Schlammstrom, ein Schlammstrom der Sünde, in dem sie rennen, rutschen und sich darin wälzen. Das ist eigentlich das Bild, was Petrus hier zeigt. Und ihr seid nicht mehr dabei. Ihr seid nicht dabei. Und darum lästern sie, steht hier. Interessanterweise, hier steht nicht, sie lästern euch. Eigentlich steht dort nur, sie lästern. Und das bedeutet, dass sie nicht nur euch lästern als Person, ja, ich mag den Pascal nicht oder so, sondern sie lästern einfach auch aufgrund des Gottes, an den wir glauben. Der Jesus hat gesagt in Lukas 10, Vers 16, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Wer aber mich verwirft, der verwirft den, der mich gesandt hat. In anderen Worten, jeder Angriff, der gegen uns geht aufgrund des Glaubens, geht eigentlich gegen den Herrn Jesus, gegen Gott selbst. Wer die Jünger Jesu schmäht, der schmäht auch den Herrn. Und das müssen wir uns bewusst machen, dass es nicht primär um uns geht. Wenn wir einfach einen veränderten Lebensstil leben, dann geht die Lästerung gegen Gott. Gott verwerfen die Menschen. Und jetzt die Frage, wie kann deine Beleidigung eine Motivation sein, überhaupt die Sünde zu verwerfen? Eigentlich müssten wir doch sagen, hey, wenn wir dafür beleidigt werden, dann hören wir doch auf damit. Dann leben wir doch genauso wie die Ungläubigen, weil dann werden wir nicht beleidigt, oder? Das ist doch viel einfacher. Nein, die Motivation geht folgendermaßen. Willst du zu denen gehören, die über Gott spotten? Willst du dich mit denen identifizieren, die im Schlamm der Sünde sich suhlen? Willst du zu denen gehören, die von ihren selbstsüchtigen Lüsten betrogen werden? Oder willst du dich mit dem Herrn identifizieren, der für dich gestorben ist und für dich geblutet hat? Willst du dich mit dem, willst du auf der Seite dessen stehen, der souverän ist, der Herr ist, der König der Könige, der Ewige, der Heilige? Die Frage bei dieser Motivation ist einfach, auf welcher Seite wollen wir stehen? Auf der Seite, die uns beleidigen oder auf der Seite unseres Herrn? Von daher lass sie lästern und spotten und wähle die Rechtschaffenheit. Und schließlich noch die fünfte Motivation. Die fünfte Motivation ist deine Belohnung. Verse 5 bis 6. Petrus hat in Vers 3 über die Vergangenheit gesprochen, die vergangene Zeit des Lebens. Dann hat er in Vers 4 über was gesprochen? Welche Zeit? Die Gegenwart. Ja, jetzt lästern sie. Und jetzt spricht er über die Zukunft. Deine Belohnung in der Zukunft. Versen 5 und 6. Lass uns das gemeinsam durchgehen. Hier fängt der Vers an, hier in der Schlachter. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen. Jetzt die Frage, wer ist sie? Sie sind die Ungläubigen, von denen er gerade gesprochen hat. Die Ungläubigen, die lästern. Und diese werden Rechenschaft geben müssen. Sie werden sich verantworten müssen vor dem Richter. Die Frage ist, wer ist der Richter, dem sie Rechenschaft geben müssen? Nun, Gott ist der Richter natürlich. Aber gerade in Kapitel 3, Vers 18 bis 22, hat er von Christus gesprochen, wie er gestorben und auferstanden und aufgefahren ist. Und auch das Neue Testament zeigt, dass im letzten Gericht auf dem weißen Thron, auf dem großen weißen Thron, wird der Herr Jesus Christus sitzen. Und darum bin ich überzeugt, dass hier der, dem sie Rechenschaft geben müssen, der Herr Jesus Christus ist. Und hier heißt es, der bereit ist, das ist Gegenwart, fortlaufend, er ist fortlaufend bereit zu richten. Er ist immer bereit. Es steht vor der Tür. Und wen richtet er? Die Lebendigen und die Toten. Fällt euch noch eine andere Kategorie ein? Nein, das sind alle. In anderen Worten, alle Menschen. Die Lebendigen oder Toten, mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Er wird alle richten. Und dann kommen wir in Vers 6 zu einer bestimmten Gruppe von Menschen. Er sagt, denn dazu ist auch Toten das Evangelium verkündigt worden. Und diese Menschen, heißt es am Ende des Verses, sie werden leben im Geist. Das heißt, sie werden ewiges Leben haben. Und deswegen muss ich wissen, wer sind diese Menschen? Wer empfängt das ewige Leben? Wer sind diese Menschen? Nun, es gibt verschiedene Ansichten, wer diese Menschen sind. Die wörtlich hier, die Toten, denen das Evangelium verkündigt worden ist. Vor allem drei Ansichten. Das erste ist, es sind die geistlich Toten. Eine mögliche Ansicht, und es stimmt, dass wir das Evangelium zu geistlich toten Menschen sprechen. Aber schaut mal in Vers 5, da hat doch Petrus gerade über die Toten gesprochen. Meint er dort die geistlich Toten? Nein, er hat gerade von den Lebendigen und von den Toten gesprochen. Von den körperlich Toten. Also kann er nicht jetzt in Vers 6 auf einmal geistlich Tote meinen. Von daher ist diese Ansicht, passt nicht hier in den Zusammenhang. Eine andere Ansicht ist, dass diese Tote, hier in Vers 6, körperlich tote Ungläubige sind. Also in anderen Worten, das würde bedeuten, dass es eine Möglichkeit gibt nach dem Tod, dass das Evangelium den Toten verkündigt wird. Nun, kann das sein? Wir haben in Kapitel 3 gesehen, dass tatsächlich es eine Verkündigung gab, die der Herr Jesus getan hat. Und zwar, dass er hinging und den Geistern im Gefängnis verkündigte. Und das ist eigentlich die einzige Stelle, die manche anführen und sagen, siehst du, das Evangelium wird auch irgendwo in der Hölle verkündigt. Aber das, haben wir gesehen, ist falsch. Die Geister sind Engel. Im Gefängnis sind sie, weil sie gesündigt haben. Es sind gefallene Engel. Und darum wurde ihnen der Triumph Christi verkündigt, nicht das Evangelium. Also diese Sicht fällt auch aus. Und einmal mehr macht es uns betroffen, weil es heißt, dass es nach dem Tod keine Möglichkeit gibt, umzukehren. Es gibt keine zweite Chance. In der Schrift heißt es, denn es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Keine Evangelisation für Tote. Nun, was bedeutet das dann? Es sind einfach körperlich tote Ungläubige. Also in anderen Worten, es sind Gläubige, ich habe Gläubige gesagt, oder? Ja. Gläubige Menschen, die das Evangelium gehört haben, es geglaubt haben, Christen geworden sind, sich bekehrt haben und dann gestorben sind. Vielleicht den Märtyrertod gestorben sind oder einfach gestorben sind. Ja, aber hier geht es schon um Verfolgung auch. Sie haben für das Gute gelitten, sie wurden von den Menschen verurteilt, gerichtet, wahrscheinlich getötet. Und jetzt empfangen sie ewiges Leben. Und hier sagt Petrus, dass sie gerichtet würden im Fleisch dem Menschen gemäß, aber Gott gemäß lebten im Geist. Dieses im Menschen, den Menschen gemäß, Gott gemäß, bezeichnet einen Standard. Das heißt, diese Gläubigen, die wurden nach dem Standard der Menschen, wurden sie verurteilt. Sie haben das Gute getan, sie haben an Christus geglaubt, aber trotzdem wurden sie verurteilt. Ihr gehört nicht hierher, ihr habt irgendeine Verbrechen begangen, dafür, dass ihr Christen seid. Und so sind sie von den Menschen verurteilt worden. Aber schaut mal den Kontrast an. Gottgemäß lebten. Nach Gottes Standard empfangen sie nicht Verurteilung, sondern Leben, ewiges Leben. Wie geht das? Wir haben doch gehört, dass wir alle Sünder sind. Wir alle verdienen Strafe von Gott und nicht Leben. Ewige Hölle, nicht ewiges Leben. Wie kann es sein? Nun, das ist die frohe Botschaft. Wir alle verdienen für unsere Sünde Tod und Strafe. Nach Gottes gerechten Maßstab verdienen wir die Hölle. Aber dann ist der Jesus Christus gekommen. Er ist als Gerechter für die Ungerechten gestorben. Er hat die Sünden von Sündern auf sich genommen, nicht seine eigenen. Und er ist verurteilt worden, am Kreuz gestorben und am dritten Tag auferstanden. Aufgefahren in den Himmel, triumphiert. Und jetzt hat er die Sünde von Sündern auf sich genommen, bezahlt, und er will dir und mir, der du glaubst, seine Gerechtigkeit schenken. Als Austausch. Durch den Glauben, durch die Mittel des Glaubens, wenn wir unser Vertrauen auf Christus setzen, dann bekommen wir seine Gerechtigkeit auf unser Konto. Und so kann Gott nach seinem Maßstab sagen, du bist gerecht, weil du hast die Gerechtigkeit Christi. Und nach meinem Maßstab, weil du jetzt die Gerechtigkeit Christi hast, empfängst du ewiges Leben. Egal, was die Menschen sagen, ob sie dich verurteilen, töten, morden. Gottgemäß lebst du im Geist. Und das bezeichnet das Leben als nach dem Tod, als Auferstandener. Ja, und so ist es heute nicht anders. Damals passten die Christen nicht in die Gesellschaft. Sie beteten den Kaiser nicht an. Sie glaubten nur an einen Gott. Sie machten nicht mit bei Trinkgelagen. Noch heute passen wir nicht in die Gesellschaft. Wir sind zu konservativ, weil wir an Gottes Moral glauben. Wir sind zu intolerant, weil wir glauben, dass allein Christus der Weg ist. Und wir sind einfach nicht geschäftstüchtig, weil wir nicht bereit sind zu lügen. Aber nicht so bei Gott. Bei Gott, nach Gottes Maßstab und Standard, gefällt es ihm, gestorbenen Gläubigen ewiges Leben zu geben. Darum die Frage, trifft es auf dich zu? Ja, hast du dein Vertrauen auf Christus gesetzt und die Gerechtigkeit Christi empfangen? Dann ist deine Auferstehung als Gläubiger sicher. Denn hier heißt es, dass sie gottgemäß lebten. Das Verb steht hier in der Gegenwartsform. So sicher, wie als ob es schon Gegenwart ist. Ja, Sünde ist eine große Täuschung. Es sieht aus wie Gewinn, wenn wir sündigen auf dieser Welt, aber eigentlich ist es größter Verlust. Denn am Ende kehren sich die Positionen um. Die, die hier auf der Erde verfolgt und verurteilt sind, sind im Himmel bei Gott angenommen. Gleich werden wir das Lied singen, Alles will ich Herr verlassen. Und da heißt es in der vierten Strophe, Mut, dein Lauf ist bald vollendet, kämpf nur bis zum Ende recht. Deiner hart der Herr uns spendet reichen Lohn dem treuen Knecht. Das ist unsere Zuversicht. Aber wir sind noch nicht dort angekommen. Wir kämpfen noch im sündigen Fleisch. Und darum, nimm diese fünf Motivationen mit. Dein Befehlshaber, der seine Rechtschaffenheit nicht aufgegeben hat. Deine Bestimmung, den Willen Gottes zu tun. Deine Bekehrung, die das alte Leben ein für alle Mal beendet hat. Die Beleidigung, die stößt dich ab von den Ungläubigen, und deine Belohnung erinnert dich, dass letztendlich nur Gottes Gerechtigkeit zählt. Also, seid ihr motiviert? Immer wieder neu bewegt mich die Geschichte von Josef im Alten Testament. Josef lebte vor Christus, aber er hatte die Gesinnung Christi. Er wollte lieber leiden, als seine Rechtschaffenheit aufgeben. Und ihr kennt diese Szene, wo er von Potiphas Frau zum Ehebruch versucht wird. Und er lehnte eisern ab. Er sagte wörtlich, wie sollte ich denn nun ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Und so riskierte er zu leiden. Er ging ins Gefängnis, aber es heißt, Gott war mit ihm. Immer wieder, Jahwe war mit ihm. Jahwe war mit ihm. Und er erhöhte Josef zu seiner Zeit. Genauso ist der Herr mit uns. Und er erhöht uns zu seiner Zeit. Und so wappnet euch. Wählt die Rechtschaffenheit statt der Sünde. Egal, was es kostet. Amen. Vater im Himmel, wir sind einfach überwältigt von deiner Gnade für uns Sünder. Denn wir tun genau das, was du so sehr hast. Wir tun es für so wenig Geld, für so wenig Spaß, so wenig Momente des scheinbaren Glücks. Wir tun es scheinbar unbewusst. Und du lässt jeden Tag deine Gnade walten über uns, jedes Mal, wenn wir sündigen. Herr, wir danken dir für das Opfer für Sünden. Aber wir bitten dich auch, hilf uns, gegen die Sünde zu kämpfen, zu deiner Ehre. Und wir denken auch an die verfolgten Gläubigen. Wir erleben nur einen Bruchteil von dem, was die Gläubigen damals erlebt haben und was sie auch in anderen Orten jetzt in dieser Zeit erleben. Bitte erinnere sie ganz besonders an diese Motivation, dass sie ihre Rechtschaffenheit nicht aufgeben, sondern als Licht leuchten zu deiner Ehre und zu deiner Zeit die Belohnung empfangen. In Jesu Namen. Amen.